Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 61, Asiens neue Freiheit. Und wir möchten heute die neue Freihandelszone in Asien einmal näher betrachten und euch vielleicht auch ein paar Informationen dazu mitgeben. Bevor wir aber hier einsteigen, natürlich Philipp, wie war denn deine Woche?
Ja, bei mir, das Arbeitsjahr neigt sich jetzt langsam dem Ende. Das ist, unsere Produktion ist voll, der Schornstein raucht. Unsere Kunden sind jetzt dabei, noch die letzten Geräte zu montieren, zu verkaufen auch. Bei uns wird es jetzt tendenziell im Dezember doch eher ruhiger, war eigentlich immer ganz schön die letzten Jahre. Man ist immer schön auf die Weihnachtsfeier der Kunden gefahren. Aber dieses Jahr stay at home, Abstand halten, Hände waschen und natürlich auch Maske tragen. Also es war doch eine sehr ruhige Woche. Aber ich habe meine KfW-Förderung beantragt. Bis zu 900 Euro Zuschuss für eine Elektroladestation für zu Hause.
Ja, da sind extrem viele Anträge eingegangen.
Ja, ich habe einen.
Du bist auch einer davon?
Ja, ich habe einen. Ich bin aber auch wach geblieben bis Mitternacht. Ich habe mich nicht am nächsten Tag erst eingestellt. Ich kenne auch ein paar, die es nicht bekommen haben. Und finde ich aber eine super Sache.
Ja, Glückwunsch.
Dass hier doch der Ausbau der Elektromobilität auch hier mit gefördert wird vom Staat.
Ja, und dass du mitmachst.
Ja.
Das ist toll, natürlich mit dem Hybrid.
Ja, natürlich. Fährst,
macht das natürlich auch Sinn. Ja,
ja, ist da auch so.
Brauche ich nicht machen.
Die Ladeinfrastruktur wird zunehmend immer mehr und mehr besetzter. Also was heißt besetzter? Aber ich kann jetzt nicht einfach immer mehr an eine Ladestation ranfahren und weiß, da kriege ich jetzt auch einen Parkplatz.
Genau, das glaube ich mich auch.
Das ist Wahnsinn.
Es wird eine hohe Nachfrage auf geringe Stationen. Und das hat man ja auch letztens im Podcast, wo wir eben sagten, dass 400.000 Stationen wohl fehlen werden. Das ist ja genau die Krux, die jetzt hier beseitigt werden muss.
Dann haben wir natürlich noch ein paar Videos gemacht die Woche.
Ja.
Wir hatten natürlich unseren Quick-Check, nee, das war noch letzten Sonntag, morgen kommt ja auch schon wieder der neue. Wir haben ein neues Format, den Branchen-Check. Ähnlich wie beim Quick-Check besprechen wir einmal in der Woche ja eine Branche der Woche. Diese Woche war es Wasserstoff, ist sehr gut angekommen. Und passend zum Quick-Check vom letzten Sonntag haben wir noch einmal Teladoc inspiziert. Und jetzt ist es auch schon wieder soweit, wir nehmen den neuen Podcast auf. Wie war denn bei dir deine Woche?
Ja, meine Woche war also sehr, sehr arbeitsintensiv, aber ich glaube, das war so langsam, ja, das die letzte Woche dieses Jahres, die so richtig extrem war. Und dann war natürlich jetzt noch der Black Friday zuletzt. Das war natürlich auch heftig.
Da Wahnsinn, ja.
Wurde trotzdem noch sehr, sehr viel auch stationär gekauft. Und deswegen glaube ich, wird es auch hier für Amazon durchaus mehr sein, denn es war weniger als die letzten Jahre zuvor. Klar, logisch, man hat natürlich die ganzen Corona-Restriktionen, die natürlich vom stationären Handel etwas abhalten. Und das ist natürlich auch verständlich.
Ja.
Ansonsten finde ich eher auf deinen Lache des Tages oder der Woche mit gespannt und freue mich auf deinen
Witz. Bist du bereit?
Ja.
treffen sich zwei Mücken vor dem Finanzamt. Die eine will rein, die andere kommt gerade heraus, meint die Herauskommende zu der anderen. Ist zwecklos, die saugen selber.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Ja, nachdem die Quartalssaison vorbei ist, habe ich natürlich keine Quartalszahlen mitbringen können, aber wir haben einen großen Deal in Sicht und das hat Salesforce zumindest vor, zumindest wenn man den Gerüchten glauben möchte, die Insider verbreiten, denn sie wollen wohl Slack übernehmen und das könnte durchaus ein guter Schritt für Salesforce sein im Sachen Bürokommunikation, denn Slack ist ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst für Arbeitsgruppen. Also interne Arbeitsgruppen können im Prinzip ganz leicht miteinander kommunizieren. Der aktuelle Wert von Slack sind 17 Milliarden US-Dollar und das wäre natürlich die größte Übernahme, die Salesforce jemals getätigt hätte. Und die Slack-Aktie, obwohl ja hier noch nicht mal wirklich ein sicheres Kaufangebot abgegeben wurde, ging die Aktie um 37% nach oben und konnte so richtig stark profitieren. Ich glaube, dann werden auch relativ schnell mal Gewinnmitnahmen einsetzen, denn das ist ja, ich sag mal, immer noch eine immer noch ein starkes Gerücht und nicht wirklich ein Fakt. Deswegen bin ich hier gespannt, ob das jetzt wirklich kommt, dieses Kaufangebot. Philipp, hast du das mitbekommen?
Ja, ich finde, es macht auch auf jeden Fall Sinn, bei Salesforce vielleicht auch eine Slack mit in die Plattform zu integrieren und zu implementieren. Dennoch, ich glaube, ja, Salesforce müsste hier sehr tief in den Geldbeutel greifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier zu einer Übernahme tatsächlich kommen wird. Denkst du, es kommt?
Ja, an solchen Insider-Informationen kommt, ist ja meistens was dran. Hm. Zumindest Interesse besteht. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wissen wir nächste Woche ja schon wieder mehr.
Das stimmt. Diese Woche hat die Solarbranche davor gewarnt, vor der Abschaltung von hunderttausenden Anlagen in Deutschland. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Es gibt eine EEG-Novelle, das heißt, das ganze Thema EEG-Umlage wird neu konzipiert. Und was ist die EEG-Umlage? Die zahlen wir ja alle.
Ja.
Das heißt, wir fördern damit den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die neue EEG-Novelle, das sagt zumindest die Solarbranche, dass Peter Altmaier bremst die Installation neuer Anlagen massiv. Warum? Was wird kritisiert? Erstens, Betreiber jeder noch so kleinen Anlage sollen verpflichtet werden, ein Smart Meter Gateway, also ein intelligentes Messgerät einzubauen, damit man das Netz, das Stromnetz digitalisiert. Das finde ich eigentlich ganz cool. Digitalisierung finde ich immer ganz gut und je mehr wir haben, desto besser ist es. Punkt Nummer zwei, und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Alte Anlagen werden keine EEG-Förderung mehr erhalten. Sprich, du hast eine Anlage, die älter ist als 20 Jahre und speist etwas ins Netz ein, dann bekommst du kein Geld mehr. Aber auf das Eingespeiste musst du trotzdem noch deine Umlage bezahlen, also deine private. Und das, wenn man dann rechnet, weiter betreiben oder nicht weiter betreiben, macht es eher Sinn für die Besitzer einer solchen Anlage, nicht mehr diese zu betreiben.
Ja.
Und das ist doch völlig verrückt, oder?
Ja, absolut. Das ist ja auch für die Windkraftanlagen, glaube ich, der Fall gewesen, dass viele jetzt auslaufen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dass man halt das nicht mehr lukrativ betreiben könnte.
Also es ist verrückt. Und man geht davon aus, dass wenn das wirklich so kommt, dass in den nächsten 10 Jahren fast 500.000 Solaranlagen deswegen vom Strom, also vom Netz genommen werden vorzeitig. Das würde bedeuten, in Deutschland fehlen im Jahr 26 Milliarden Kilowattstunden, was den Durchschnittsjahresverbrauch von 10 Millionen Haushalten entspricht.
Ja.
Ist das jetzt Fortschritt?
Das ist genau das, was wir doch eigentlich nicht erreichen wollten in der Klimawende, dass man hier
zurückgeht.
Zurückgeht, ja.
Das ist dann eigentlich kaufen wir den Atomstrom aus Frankreich wahrscheinlich.
Kaputt subventioniert, ja. Warum macht man das?
Wer denkt das?
Wer sitzt dann dahinter? Ich weiß es nicht.
Soll das eine
Konjunkturerholung sein, dass man sagt, jetzt kauft man alle neue?
Vermutlich.
Ach Mensch, das ist doch aber nicht Sinn und Zweck.
Also, ich bin schockiert.
Ja, das schockiert mich auch. Sixt dagegen hat sich wieder eine Prognose zugetraut und hier wird ein Verlust vor Steuern von 70 bis 95 Millionen Euro erwartet. Das war ja schon im Sommer bekannt, deswegen eigentlich keine große Überraschung. Man wusste bloß nicht, wie hoch der Verlust ausfallen würde.
Ja.
Jetzt hat man Gewissheit und auch der Umsatz ist natürlich im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingebrochen. 1,5 Milliarden statt 2,5 Milliarden, also schon
Wahnsinn.
Deutlich abgesackt. Und kurzzeitig ging auch nach dieser Nachricht, nach der Bekanntgabe, die Aktie zweistellig runter. um dann im Laufe des nächsten Tages eine wahnsinnige Tagesrallye hinzulegen. Und dann ging es sogar ins Plus und die Aktie setzte sich jetzt in den letzten Handelstagen noch weiter nach oben fort, denn der Markt nimmt vorweg, es hätte schlimmer kommen können und eigentlich ist das Schlimmste überstanden. Sixt hat eigentlich alles ganz gut gehandelt, gemanagt in der Krise und das ist doch irgendwie auch vorbildlich, dass man hier ein Unternehmen hat, was gesund aufgestellt ist, genug vernünftiges Management betreibt, um eben solche Krisen doch mal bewältigen zu können und auch ganz schnell zu reagieren. Das finde ich klasse. Deswegen bin ich da auch gerne und weiterhin Sixt-Aktionär.
Also ich bin ja Sixt-Kunde beruflich und ich kann dir sagen, die Parkhäuser, die Parkplätze von Sixt sind wie leergefegt. Es ist gruselig. Ich finde es wirklich gruselig, dass wenn du zum Beispiel am Frankfurter Flughafen mal bist oder in Hamburg, alles, da stehen 10 Autos, das war's. Der Rest ist leergefegt von Sixt-Parkplätzen. Ich drücke die Daumen, weil es geht natürlich auch hier um viele Arbeitsplätze, dass sich das Unternehmen sehr schnell wieder erholt. Nestlé will sich verschlanken und zwar auf ihrem zweitgrößten Markt auf der Welt und das ist der chinesische Markt. Man verkauft Erdnussmilch und Reisprodukte. Der Bereich Erdnussmilch und Reisprodukte wird an Foodwise verkauft. Nestlé will sich weiter auf Schlüsselbereiche konzentrieren und diese sind Säuglingsnahrung, Süßwaren, Kaffee, kulinarische Produkte, Milchprodukte und Heimtierprodukte. Der Konzernchef Marc Schneider, wir kennen ihn, er war früher der Chef von Fresenius, baut weiter um und das ist sehr gut. Und ein kleiner Spoiler, der Peter sitzt ja auch in einer hervorragenden Aktienanalyse für unsere Zuhörer und Zuschauer. Aber es ist doch sehr interessant, dass Nestlé sich jetzt wirklich so verschlankt und versucht, schlagkräftiger zu werden. Selbst das Wassergeschäft in Nordamerika steht zur Disposition. Also man hat angeblich auch hier schon den Verkauf eingeleitet. Und da bin ich ja mal gespannt, was sagen denn dann die Nestlé-Kritiker, wenn das Wassergeschäft vielleicht irgendwann wegfällt?
Ja, solange es in der Schweiz noch ist.
Ach so, ja. Ich glaube, die Schweizer haben weniger Probleme mit ihrem Vorzeigeunternehmen.
Ja, genau. Also Nestlé verschlankt sich jetzt schon man hat das schon öfter mal gelesen, dass sie ein paar kleine Teile verkauft haben und ich glaube, sich dann hier zu konzentrieren auf vor allen Dingen auch, ich sag mal, gut gehende Sachen wie Säuglingsnahrung und Süßwaren, das ist ja doch immer.
Ich finde es ein tolles Unternehmen. Stark. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, auch hier mal zu investieren.
Ja, genau. Und diejenigen, die dann wirklich die moralischen Bedenken haben, gut kann man haben und einfach dann streichen.
Da gibt es auch eine Unilever.
Aber man kann sich auch mal damit beschäftigen und vielleicht auch mal genauer hingucken und mal beide Seiten betrachten und befragen und vielleicht ist alles am Ende gar nicht so dramatisch, wie es immer dargestellt wird.
Auf jeden Fall Peters Analyse abwarten.
Genau, da steht doch alles nochmal ausführlich drin. Ja, bei Siemens Healthineers gibt es auch ein Neues. Sonst ist man nicht wie bei Salesforce noch bei den Gerüchten einer Übernahme, sondern hier ist man jetzt sogar so weit, dass man alle Hürden übernommen hat oder überwunden hat und man hat jetzt doch endlich die Zusage von den Behörden und auch grünes Licht bekommen für die Übernahme von Varian Medical Systems aus den USA und die US-Kartellaufsichtsbehörde FTC hatte eben nichts dagegen. Auch in China gab es und in Europa gab es keinen Gegenwind. Und ja, wer Varian Medical Systems noch nicht kennt, ist der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Strahlentherapie zur Krebsbehandlung. Und das Ganze kostet Siemens Healthineers 16,4 Milliarden Euro und aktuell ist ja Siemens Healthineers knapp 41 Milliarden wert, also scheint das ja doch irgendwie ein Deal zu sein, den man auch stemmen kann. Natürlich auch nicht ganz billig, aber mit Sicherheit auch eine sinnvolle Erweiterung des Geschäftsmodells. Und zwischen Januar und Mitte nächsten Jahres wird der Deal dann wohl abgeschlossen sein. Die Aktie konsolidierte jetzt über Wochen hinweg und vielleicht ist es für diejenigen, die überzeugt sind, langfristig einzusteigen, sogar ein guter Einstiegszeitpunkt, um hier vielleicht mal einen Fuß in die Tür zu setzen.
Das könnte sein. Es wird ja auch darauf spekuliert, wir sollen ja jetzt bald 40 Werte im DAX bekommen, dass dann auch eine Siemens Healthineers mit in den DAX aufsteigt, sowie eine Airbus, eine Symrise. Ich würde es ziemlich cool finden. Wie findest du das denn eigentlich, dass der DAX dieses Jahr oder nicht dieses Jahr, also bald auf 40 Werte anschwellen soll?
Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass die Regeln dann auch wirklich ganz klar und gut definiert sind, dass man hier vielleicht auch wieder noch mehr Qualität in den DAX holen kann. Und du sprachst ja jetzt schon 3 Unternehmen an, das wäre ja schon durchaus
Brenntag attraktiv. Brenntag wird auch noch mitgehandelt.
Also das ist schon eine gute Geschichte, finde ich. Macht es jetzt eigentlich nicht unattraktiver, sondern ganz im Gegenteil. Der MDAX wird etwas verkleinert um 10. Ne? Das ist ja vielleicht auch nicht ganz so dramatisch und der S-DAX bleibt ja unberührt. Ja, doch eigentlich eine gute Sache, oder? Was sagst du?
Ja, man muss beim DAX aber nur aufpassen, dass wir am Ende nicht dreimal Siemens dabei haben. Siemens Healthineers und Gemäßer. Siemens Energy.
Oder Energy.
Ja, also Energy und Healthineers sind eher dass sie damit reinkommen. Und da muss man dann natürlich aufpassen. Das wäre natürlich ein enormer Klumpen, den wir hier dann auf einmal hätten.
Ja, wobei es sind ja unterschiedliche Geschäftsbereiche, eigentlich unterschiedliche autarke Unternehmen mittlerweile. Vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Ja.
Aber du hast es ja schon über die Siemens Holding.
Ja, na gut, das stimmt schon. Das ist halt nochmal, es verschwimmt dann doch relativ viel. Wichtig wäre auch, dass dort nicht wirklich unbedingt nur Gewinne da sein müssen. Nicht, dass wir uns den Tech-Bereich verschließen im DAX. Das wäre, finde ich, auch nicht richtig. Delivery Heroes hat ja bis jetzt keine Gewinne. Deswegen werden sie da ja wahrscheinlich als Sonderstatus weiterhin im DAX notieren können. Ja, mal sehen, wie das da so weitergeht. Und der DAX 40 klingt ja auch ganz gut. Ja.
Ich habe die Woche gelesen, dass wir einen Online-Luxushändler in Deutschland haben. Mytheresa habe ich noch nie gehört vorher.
Ich auch nicht.
Sie machen aber einen Umsatz in diesem Jahr von vermutlich 450 Millionen Euro. Und weshalb erzähle ich das? Die wollen in der USA an die Börse gehen und man strebt eine Bewertung zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar an. Und ich frage mich, warum macht man das nicht in Deutschland? Wo ist das Problem, dass man in Deutschland das auch mal fördert von der Regierung, dass solche Unternehmen mit so einer Bewertung, das ist ja schon also locker ein SDAX-Kandidat, dass wir auch hier solche, du hast es gerade gesagt, Tech, Startups, Unternehmen, die wirklich was reißen wollen, die auch schon 450 Millionen Euro Umsatz, finde ich sehr viel. Und die Margen sind ja im Luxussegment einfach auch deutlich höher als im billigeren Segmenten. Das muss man auch mal dazu sagen. Deswegen, ich bin gespannt, wie das doch hier weitergeht, wie das Unternehmen und wenn es an die Börse kommt. Aber ich finde, es ist ein Armutszeugnis wieder, zum Beispiel auch für die Deutsche Börsengesellschaft, die das Ganze fördern sollte und es Unternehmen leichter machen sollte, an die Börse zu kommen,
oder? Genau, als Hintergrund muss man ja auch immer dazu sagen, ist natürlich die Finanzkraft in den USA größer, dass man auch mit solchen Kennzahlen doch eine höhere Bewertung erreichen kann. Und das erinnert mich auch ein wenig an das, ja, an das Treffen beim März, von Merz, der im Interview bei den Öffentlich-Rechtlichen eben sagte, dass man hier doch vielleicht zur Attraktivität einfach auch 10 steuerfreie Jahre für die Startups gewähren kann, dass man am Ende viel mehr daraus hat, wenn sie eben größer wachsen und erfolgreicher sind und dann die Steuereinnahmen und die Arbeitsplätze hat, als dass man sie gleich von Anfang an so hart besteuert. Das macht es eben auch unattraktiv, um dann eben auch hier in Deutschland oder Europa sich den Fokus zu legen, sondern eher dann doch mal den Weg ins Ausland findet. Und ja, vielleicht wird im März an der Sache was ändern, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber das können wir ja dann nächstes Jahr infolge des Wahlkampfs auch nochmal umrunden.
Es bleibt da auf jeden Fall interessant, wie der Börsengang auch verlaufen wird. Wir halten euch auch hier auf dem Laufenden.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Marcel.
Ja?
Wir waren lange Zeit Nachzügler im Bereich der Elektromobilität in Deutschland, aber es könnte eine Trendwende geben in Europa und auch natürlich in Deutschland. Deutschland soll das Batteriezentrum für Europa werden und es gibt sehr gute Gründe, die für den Standort Deutschland sprechen. Ich habe heute einmal 5 Stück mitgebracht. Punkt Nummer 1. Das ist noch sehr offensichtlich. Die Nähe zu den deutschen Autoherstellern. Alle deutschen Autokonzerne werden umsteigen müssen. Der Trend der E-Mobilität wird sich nicht mehr umkehren lassen. Davon bin ich überzeugt. Du ja auch, oder?
Ja.
Und allein der europäische Markt braucht im Jahr 2020 schon 150 Gigawatt Leistung pro Jahr. Punkt Nummer 2. Deutschland ist Europas größter Absatzmarkt. Allein im Jahr 2020 wurden in keinem anderen Land so viele E-Autos und Plug-in-Hybride neu zugelassen. 200.000 Stück waren es bisher im Jahr 2020. Das sind 27,2% vom europäischen Automarkt. Punkt Nummer 3. Natürlich die staatliche Förderung. Deutschland fördert diese Industrie und da muss man auch sagen, danke Herr Altmaier. Eben gerade noch kritisiert bei der EEG-Umlage, aber er setzt sich sehr dafür ein, dass dieser Bereich doch nachhaltig subventioniert wird. Punkt Nummer 4, die Lohnkosten. Diese machen nur 5-10% der Gesamtkosten einer Batterie aus. Der letzte Punkt, Punkt Nummer 5, sind die Fachkräfte. Wir sind das Land der Ingenieure und haben natürlich ein gewisses Know-how im Bereich der Automobilindustrie. Ich finde es super, ich würde mich sehr freuen. Es gibt namhafte Hersteller, zum Beispiel auch LG Chem. Sie haben geschaut, auch in Osteuropa, aber nein, sie haben sich für den Standort Deutschland auch entschieden. Das gefällt mir sehr gut und vielleicht haben wir hier einen neuen Wirtschaftszweig, der sich hier erschließt, wenn Politik und Wirtschaft und natürlich auch Investoren hier Hand in Hand und an einem Strang ziehen. Wie siehst du das ganze Thema?
Richtig, genau. Also LG Chem hast du schon angesprochen, dann haben wir natürlich Kattel, die ja auch in Deutschland sitzen. Ich glaube in Thüringen sogar, Erfurt.
Tesla.
Tesla haben wir, genau, richtig, Tesla selber. Dann Varta. ist ein toller Batteriehersteller in Deutschland, tolles Unternehmen, wirklich auch mit starken Wachstumsraten, auch wenn es im anderen Bereich ist, obwohl nicht unbedingt, die haben ja auch Autobatterien und werden natürlich auch da weiterhin Fuß fassen. Also ist natürlich ein super Plan für Europa, für Deutschland auch, wäre auch echt willkommen, wenn man bedenkt, dass dann vielleicht auch eine Konsolidierung über die eben Verbrenner, es wird sicherlich Automarken geben, die da sehr große Schwierigkeiten haben werden in Zukunft. Ich möchte hier den Querverweis mal noch bringen zu einem Interview, das auf dem Podcast von Christian Lindner geführt wurde mit dem CEO Kalenius von Daimler und Mercedes-Benz. Und nachdem ich das gehört habe, bin ich etwas beruhigter für die Automobilbranche in Deutschland, denn klar, er muss zwar Positives sagen, aber was er gesagt hat, war schon sehr überzeugend, auch die Zusammenarbeit mit den Chinesen. Es ist doch nicht alles ganz so schlecht, wie wir das manchmal wirklich hier einmal darstellen. Oder ja, es ist ja auch irgendwo eine Angst, die wir hier irgendwo auch verbreiten.
Ja, natürlich.
Angst haben und es ist schon.
Es geht um unseren Wohlstand.
Genau, es geht um unseren Wohlstand in Deutschland, um unsere wirtschaftliche Position. Und ich glaube, da lieber einmal zu stark überreagiert, als das Ganze stark zu unterschätzen. Es ist okay und ich bin zufrieden, dass wir hier vielleicht doch in Zukunft eine doch ordentliche Wirtschaft hier aufbauen können im Bereich der E-Mobilität. Die Wahl der US-Politiker, das ist, klingt erstmal komisch, sind aber doch meine Tops oder mein Top dieser Woche, denn Janet Yellen soll US-Finanzministerin werden und ich finde es schön, dass die Ämter in den USA von Fachleuten besetzt werden. Hier wird eben kein Jurist, Wirtschaftsminister oder irgendjemand aus einem anderen Fach, irgendein Minister, sondern hier wird jemand vom Fach Finanzministerin und das ist sehr, sehr schön, dass wir hier doch auch in Zukunft noch eine ordentliche, vernünftige Finanzpolitik, die Amerikaner selbst als solide bezeichnen. Und sie hat ja auch einen tollen Job gemacht als Fed-Chefin noch vor Powell. Ja. Und das ist zumindest der Tenor der Presse, die da sehr zufrieden ist. Markus Koch hat das zum Beispiel extremst gefeiert, dass sie das wird oder werden soll. Ist ja auch nicht ganz sicher, aber doch, Biden hat sie ja nominiert. Und ich glaube, das geht dann auch seinen Gang. Finde ich gut und deswegen mein Top der Woche.
Auf jeden Fall. Es ist wirklich, wenn dann auch Kongress, Finanzministerium und die US-Notenbank alle an einem Strang ziehen können, auch mit der Wirtschaft, dann dürfte die USA weiterhin eine Supermacht bleiben.
Ja.
Mein Flop der Woche sind ETFs, die nicht den breiten Markt abdecken. Immer mehr und mehr Anbieter bieten ETFs an auf illiquide Assets wie Hochzinsanleihen aus Emerging Markets, Unternehmensanleihen aus Emerging Markets. Und ich finde, hier kommt die Grundidee des ETFs anlegen wirklich jetzt langsam zu kurz, wenn man anfängt, illiquide Assets hiermit anzubieten und über einen ETF zu verbriefen. Die Menschen glauben, ach ja, dann investiere ich zum Beispiel in einen breiten Markt an Hochzinsanleihen aus den Emerging Markets. Aber das ist nicht so. Dieser Markt ist nicht sehr liquide und es könnte hier zu extremst hohen Spreads führen. Immer mehr und mehr Geld fließt einfach auch in ETFs. Und hier kann ich nur sagen, aufpassen. Ein Basisinvestment auf die größten Aktien der Welt. Das ist völlig in Ordnung. Aber kauft nicht alles, was ihr jetzt liest von Factor Investing und so weiter und so fort. Beschäftigt euch mit dem ETF. Was ist da drin? Welche Märkte werden damit gespielt und auch abgedeckt? Und ich finde es höchst prekär, wenn man dann auf einmal sagt, ach, ich hole mir jetzt wegen Dividendenrendite zum Beispiel einen Hochzinsanleihen-ETF auf die Emerging Markets, wo die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, was ist denn überhaupt eine Hochzinsanleihe oder eine Unternehmensanleihe? Was sind die Risiken, wenn ich in ein Unternehmen aus den Entwicklungsländern investiere. Das gefällt mir nicht, dieser Trend dahin. Ich glaube, wenn man diesen Markt aktiv spielen sollte oder möchte, dann muss man auf jeden Fall hier auch mit aktiv gemanagten Fonds agieren, weil die Fondsmanager sich doch hier deutlich besser auskennen als ein ETF-Anbieter, der einfach nur einen Index anbietet oder auch abbildet, egal wie es da aussieht. Das ist, das halte ich doch für höchst problematisch. Wie siehst du das?
Ja, es erinnert mich ganz stark an die Finanzkrise 2007 und 2008, denn hier hat man auch Schrott verkauft und zwar Immobilien, die wirklich total irrational natürlich auch vergeben wurden, rein kredittechnisch, wurden dann gebündelt in irgendeinen Swap und das waren wieder ganz verschiedene neue Produkte und auch da sind Gelder hingeflossen, die das Ganze aufgebläht haben
zu einer Blase. Genau, die wurden mit einem Rating versehen und dann…
Genau, richtig, waren aber eigentlich totale Schrottimmobilien und das ist genau die Gefahr, die auch hier jetzt gerade passiert, vielleicht noch nicht in dem Umfang, vielleicht auch noch nicht wirklich in einem besorgniserregenden Zustand, aber dennoch ein Trend, der vielleicht so Ähnlichkeiten und vielleicht auch ähnliche Wirkungen erzielen könnte. Zölle sind ebenfalls nichts Positives, wie ich finde. Und das hat jetzt auch der Herr Trump hoffentlich gemerkt, denn Es ist ja ein großer Bestandteil seiner Politik in den letzten 4 Jahren gewesen, dass man doch mit Zöllen jetzt hier immer American First dann ja versucht
It
zu schützen.
It is unfair.
Ja, genau. Danke für dieses Bild, was wir nochmal vor uns haben. Und jetzt macht Frankreich weiter, denn die möchten diese Big Techs, die aus den USA bekannt sind, mit einer Digitalsteuer belasten. Sagt der eine oder andere jetzt sicherlich, ja doch, wird doch mal Zeit. Ja, das kann schon durchaus sein. Im Gegenzug gibt es aber jetzt eben auch Zölle auf Frankreich, nämlich für Luxusartikel und Kosmetika. Und ich glaube, ganz speziell fällt uns da Kering und
LVMH
genau ein. Und natürlich auch L'Oreal im Bereich Kosmetik. Also ich habe mal wieder ein paar rausgepickt, die eigentlich erfolgreich sind weltweit, die man hier quasi mit 25% verzollt.
Ulala.
Ja, ulala. Ja, Zölle sind natürlich Gift für die Wirtschaft, denn sie erreichen meistens das Gegenteil von dem, was man möchte. Und das sagt auch Ole Kalenius, der CEO von Daimler, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, im Podcast, denn er hat auch sich zu den Zöllen geäußert und er möchte eben nicht durch die Hilfe von Politik durch Zölle sein Geschäftsmodell geschützt bekommen, sondern er möchte sich auf einem freien Markt bewegen können, sich dem Wettbewerb aussetzen und darüber profitieren. Das ist eine gesunde Einstellung, wie ich finde, von jemandem, der...
Aber warum ruft dann unsere Autoindustrie immer letzter Autogipfel, letzte Woche wieder 3 Milliarden mehr für die Autoindustrie? Warum? Wenn er sich doch so durchsetzen möchte, mit Daimler wird er ja auch, er wird da ja einen großen Redeanteil gehabt haben an diesem Gipfel und wird da auch viel mitentscheiden dürfen, weil er hat ja die Jobs, die sie immer mit in die Waagschale schmeißen. Warum wollen sie denn dann staatliche Subventionen, wenn er sich auf dem freien Markt so groß durchsetzen möchte?
Gute Frage. In dem Interview fand ich, war es eine sehr, sehr klare Aussage, dass er eben weltweit, gerade auch bezüglich China, weil er ja dort sehr Zölle doch ein ganz großes Thema ist und jetzt auch in unserem heutigen Thema natürlich nochmal zum Zuge kommt, dass er das eben nicht möchte, dass er wirklich sagt, dass er braucht halt nicht die 10% Zoll, die ein europäisches Auto in Richtung USA verkauft wird. Das möchte
aber
er nicht haben.
4.500 Euro staatliche Förderung für jede Verbrenner.
Ich weiß nicht, ob er es wirklich selber, ob er es wirklich selber gefordert hat, bin ich mir gar nicht sicher. Das würde ich erst einer Quellen
überprüfen. Ja, also man müsste das natürlich mal hinterfragen, ob er sich dahingestellt hat und gesagt hat, ich wollte das nicht.
Genau, vielleicht fordert es auch gar nicht, sondern andere rein. Also ich bin mir da nicht so sicher, weil wenn er es auf der einen Seite so sagt, kann ich mir nicht vorstellen.
Aber sie bieten es ja auch an.
Was bieten sie an?
Die Subvention. Klar, das machen sie jetzt natürlich, damit sie nicht verlieren.
Es geht ja um Marktanteile. Wenn du jetzt die Subvention nicht weiterleitest, die du vom Staat kriegen könntest, dann hast du natürlich auch weniger Absatz, weil dann alle Konkurrenten weiter wegfahren. Das ist ja logisch, ne? Wenn die dies machen. Also VW gibt Subvention weiter. Das ist ja Quatsch, das nicht zu tun, wenn man es schon angeboten bekommt. Ich glaube, Subventionen sind ja grundsätzlich auch nichts Gutes.
Nee.
Das ist ja auch eine Lenkung, die den freien Markt quasi beeinträchtigt und das im negativsten Sinne. Daher muss man immer aufpassen, mit Subventionen zu fordern. Ist halt immer so die Frage, wie sie wirkt und dann sollte man auch 2-3 Schritte weiterdenken.
Ja.
Genau, und er hatte sich eben auch da nochmal geäußert zu dem ganzen Freihandelsdeal in Asien und das ist ja auch unser Thema heute.
Richtig.
Und da bin ich gespannt, wie sich auch der Zollmarkt in Zukunft weiterentwickeln wird oder ob man hoffentlich bald Zölle abbaut. Nochmal zur Erinnerung, wir in Europa haben hohe Zölle auf Agrarwirtschaft, dann haben wir natürlich unsere Autos extrem hoch verzollt weltweit, wo andere deutlich weniger Zölle zahlen müssen. Also das ist schon bedenklich und ich hoffe, dass Zölle bald nach und nach
runtergefahren werden. Das wäre wünschenswert. Eine freie, liberale Welt, wo der Wohlstand sich schön entwickeln kann.
Wo man Wettbewerb hat.
Und Menschen nicht Angst haben müssen, dass sie morgen vielleicht keinen Job mehr haben oder wegsubventioniert wurden. Bevor es jetzt losgeht mit dem Thema Freihandelszone Asien, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi. Gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link: blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum heutigen Thema unseres Podcasts, und das ist die Freihandelszone in Asien, die ja jetzt seit knapp über einer Woche besteht. Das RCEP-Abkommen, so wie es abgekürzt wird, heißt Regional Comprehensive Economic Partnership und ist ein Abkommen von 15 Staaten in Asien, und auch Australien und Neuseeland sind ja dabei, ja, die ja nachweislich nicht zu Asien gehören. Und inkludiert sind hier 2,3 Milliarden Menschen, Philipp. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist ein Riesenanteil an der Wahnsinn. Weltbevölkerung. Und vor allem steht hier natürlich China im Mittelpunkt des Deals, die hier natürlich auch stark profitieren werden. Darauf kommen wir natürlich aber gleich noch. Ja. Denn man muss sagen, jetzt hat man natürlich etwas geschaffen, eine Region, die schon ganz vorbildlich zusammenarbeiten wird. Man hat 92% der bestehenden Zölle, also die werden jetzt abgeschafft. Das muss man sich mal vorstellen. Also was denn vorher für Handelsbarrieren waren, die jetzt im Prinzip wegfallen.
Wie schön das auch für die Lieferketten sein wird. Das ist unglaublich. Was ja auch noch kommen wird, ist, dass das Beteiligungslimit angehoben wird. Das heißt, Unternehmen können in China mehr investieren, aber auch China kann natürlich im Ausland mehr investieren. China wird doch etwas liberaler.
Ja.
Oder moderater vielleicht auch. Und weltoffener.
Sie erkennen auch mehr und mehr den Kapitalismus und die Vorteile dahinter, auch wenn sie selber jetzt...
Sozialistischer Kapitalismus.
Naja, nein, sie erkennen den Kapitalismus, sind natürlich selber Diktaturen, also rein vom staatlichen Verhalten wissen wir ja alle, dass es nicht demokratisch ist, das ist keine Frage, aber sie erkennen die Vorteile eines Kapitalismus.
Das stimmt, ja. Japan und Südkorea sind natürlich auch weiterhin stark mit der USA verknüpft, und man wird hier auch hoffen, dass es mit Joe Biden als Präsident deutlich besser wird. Aber jetzt ist die Verbindung zu China, insbesondere was den Handel angeht, vielleicht nicht was die Politik angeht, aber was den Handel angeht, deutlich verstärkt. Und das bietet natürlich auch Chancen. Aber ich finde, es bietet auch Chancen für die gesamte Welt, weil es erhöht den Druck auf die USA natürlich enorm, wenn auf einmal 30% des gesamten Welthandels über diese 15 Staaten abgedeckt sind. Und ja, Indien kann optional relativ flott sich an diesen Markt auch mit anschließen. Wie findest du das denn?
Genau, das wäre doch riesig, oder? Stell dir vor, Indien kommt da noch mit rein, dann sind wir hier plötzlich nicht mehr beim, ja, dann haben wir deutlich mehr Milliarden Menschen. Also ich glaube,
eine
Milliarde mehr Menschen noch, die da mit drin sind. Und natürlich eine Wirtschaftsmacht, eine Wirtschaft, die in Zukunft sicherlich sehr mächtig sein wird, wenn sie denn ordentlich aufgebaut wird. Und man muss auch mal sagen, dass die Verhandlungen insgesamt 8 Jahre gedauert haben für diesen Deal. Ist auch echt spannend, dass er jetzt kommt, so nachdem auch Trump eigentlich perspektivisch Geschichte ist.
Ja.
Und das ist so.
Es erhöht massivst den Druck.
Ja, genau.
Auch auf Europa.
Europa und auch auf natürlich Amerika, die natürlich ihre Wirtschaftsposition weiter ausbauen müssen und jetzt auch den Wettbewerb hier von China spüren. Und der Verlierer der ganzen Geschichte ist nicht nur die USA selber, worauf wir gleich nochmal kommen, sondern auch Taiwan.
Denkt man gar nicht. Warum?
Ja, Taiwan ist ja nicht ganz so, sind nicht so Best Buddies mit China. Die haben an den Verhandlungen auch größtenteils nicht mit teilgenommen oder wurden auch nicht gefragt. Aber wenn man mal geografisch draufschaut, ist Taiwan einfach genau
das Herzstück,
mittendrin in dieser Freihandelszone und profitieren gar nicht davon, weil sie nicht mit dabei sind. Das heißt, hier gibt es nach wie vor Zölle und man hat 62% des BIPs von Taiwan bisher aus Handelstätigkeiten bezogen. Und das wird jetzt alles oder ganz stark an Taiwan vorbeigehen. Sie haben zwar immer noch tolle Firmen, die stark arbeiten, aber die werden wahnsinnigen Gegenwind erfahren. Deswegen, Taiwan wird hier wahrscheinlich einer der großen Verlierer sein.
Ja.
Und wie schon angesprochen, Die US-Wirtschaft ist natürlich hier auch schon ein kleiner Verlierer, denn es ist auch die Retourkutsche für Trumps Handelskrieg, der ja offensichtlich nicht allzu viel gebracht hat. Aber man hat ja keine echten Ergebnisse erzielt.
Ja.
Tatsächlich war es einfach ein Leben mit Zöllen, was dann einfach fortgeschritten ist. Und jetzt hat man eben mit dem, ja, mit diesem ganzen Cluster in Asien.
Ich glaube, Joe Biden wird sich dieser Sache stellen.
Ja, das denke ich auch. Muss
es definitiv. Wird für die Börsen auch ein Segen sein.
Da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zum Fazit dazu. Und jetzt hat man aber ein starkes Gegengewicht gegen die Abschottung von Nordamerikas, indem man hier doch zusammensitzt. Was glaubst du, sind die Chinesen da Profiteure?
Ja, also das auf jeden Fall. Und wir wissen auch, dass der Handelskrieg gegen die Chinesen einfach gescheitert ist von der USA. Man hat sich einfach umorientiert und wir sehen auch, Aktionismus ist nie ein guter Berater, sondern eher ein schlechter. Der Zollkrieg ist und bleibt für mich wirklich ein Flop. Ich bin ein sehr liberal eingestellter Mensch und ich kann es immer nur wieder sagen, die Japaner, die sehr an den Amerikanern hängen, wenn die sich jetzt auch in diese Welt öffnen, das ist meines Erachtens nach, ich war ja schon selber zweimal in diesem Land. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für den japanischen Aktienmarkt, der ja wirklich stagniert und immer noch weit unter seinem Allzeithoch ist, weil wir hier keine Wachstumstendenzen mehr gesehen haben. Das bleibt auf jeden Fall total interessant. Auch Südkorea, die auch sehr stark mit den Amerikanern, also Alliierte der Amerikaner sind. Das ist Wahnsinn, wie man sich doch hier auf einmal ja wirklich umpositioniert. Und wir wissen ja auch selber, dass der japanische Ministerpräsident Suga möchte weitere wirtschaftliche Abkommen schließen, um so Japan, die japanische Notenbank druckt und druckt und druckt ja Geld.
Kommt nicht voran. Und,
ja, sie kaufen ja auch Aktien von Unternehmen. Sie halten zum Beispiel an Japan Tobacco halten sie 40% aller Aktien. Das ist unglaublich und so ist es bei den meisten Konzernen.
Wegen der hohen Dividende, ja. Philipp.
Ja, genau. Und die meisten japanischen Konzerne, ich habe mich ja nach meinen Ausflügen dorthin auch mit diesen Aktien mal beschäftigt, sie zeichnet ja aus, dass sie eine enorm hohe Eigenkapitalquote haben. Also 80-90% ist eigentlich Standard in Japan. Hohe Verschuldungen gibt es nicht. Was natürlich aber auch daran liegt, dass viele Unternehmensanleihen einfach von dem japanischen Staat gekauft werden und somit ist das eigentlich faktisch keine Verschuldung, wenn der Staat die Unternehmensanleihen hält. Und dieses Öffnen, dass man jetzt auch mehr in diesen Märkten investieren kann, glaube ich, wird Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zugutekommen.
Ja.
Das dürfte bei Japan ein enormes Wachstum auf jeden Fall lostreten.
Genau, möchte ich mich selbst mal berichtigen, weil ich habe immer recht, oder ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, diesen US-Handelsstreit von Amerika.
Mhm.
Trump, dass er das gemacht hat, fand ich erstmal gut, weil das Motiv dahinter eigentlich sinnig war. Ne? China darf oder kann überall auf der Welt investieren, aber jeder von außen darf nur über ein Joint Venture, wenn überhaupt, arbeiten und investieren. Und das ist ja schon ein Schiefstand, der nicht so richtig, gerecht wirkt.
Das Gleichgewicht auf der Welt sollte eigentlich wieder hergestellt werden.
Und es sollte auf beider Seiten gleich gearbeitet werden. Ja, und das war halt nicht der Fall.
Ja.
Und das ist eben es ist schon ein Missstand, den der Trump beseitigen wollte. Aber ich finde, er hat es auch nicht clever gemacht. Er hätte nämlich gleichzeitig auch die Beziehungen noch deutlich stärken können zu anderen Nationen und um mehr auf China Druck auszuüben und gleichzeitig auch mal Annäherungsversuche zu wagen, die vielleicht auch ein bisschen kompromissbereiter sind. Das macht eben Biden wahrscheinlich jetzt. Und daher bin ich da auch zuversichtlich.
Was denkst du denn, hat dieser Deal für Auswirkungen für Deutschland?
Ja, für Auswirkungen könnte man erstmal denken, weil wir gerade gesagt hatten, wir hatten natürlich jetzt eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und da ein bisschen mehr Gegenwind. Aber ich glaube, wir werden trotzdem davon profitieren. Denn man hat natürlich starke Wurzeln auch in China oder zumindest starke Beziehungen in China.
Ja.
Ein Beispiel hier nochmal Kalenius, der CEO, der sagte oder mal schön beschrieb in dem Interview, wie die Zusammenarbeit mit Bike und Chili funktioniert. Ja, also es sind nicht nur Investoren, sondern hier ist ein beiderseitiges langfristiges Interesse da.
Und wir sind ja auch eine Exportnation.
Die größten Exporte sind tatsächlich in China statt in den USA.
Ja.
Und auch hier wieder nochmal das Beispiel Daimler. 700.000 Autos im letzten Jahr nur in China verkauft.
Wahnsinn.
300.000 in USA. Also es ist nochmal das Doppelte.
Ja.
Es ist natürlich ein Riesenvolumen und hier wird natürlich Deutschland auch weiter profitieren können. Als Exportnation stehen wir da ganz gut da. Außerdem sollte es für uns Europäer natürlich leichter sein, jetzt auch mit den chinesischen Unternehmen zusammen zu investieren in China, aber auch in den anderen Ländern plötzlich eröffnen sich neue Joint Märkte.
Ventures hier auch, zum Beispiel mit einem japanischen oder einem koreanischen Unternehmen gemeinsam in China etwas zu bauen. Also
die komplette Freihandelszone quasi zu nutzen, um da neue Märkte zu erschließen oder auch einfach erstmal da weiter auszubauen. Also ich glaube, hier wird vor allen Dingen die ganze Region profitieren.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und jetzt fordern natürlich die Wirtschaftsverbände in Europa, dass wir ebenfalls gute Abkommen brauchen, Philipp. Wer hätte das gedacht?
Wahnsinn,
warum kommt das jetzt erst? Warum kommt das jetzt erst? Warum kommt man nicht eher auf die Idee zu sagen, wir brauchen neue Abkommen, Handelsanreize? Wir haben ja nicht mal das CETA-Abkommen geschafft mit Kanada. Und da ist ja Kanada jetzt kein Land, wo man sagen muss, das ist so europäisch fern, das europäischste.
Gehört mir zu England.
Ja, das europäischste Land außerhalb Europas, muss man ja dazu sagen. Ne?
Ich denke auch, das Schöne ist einfach jetzt, die Welt rückt immer mehr und mehr zusammen. Wieder mehr zusammen. Und dann können wir uns auch um weitere Märkte kümmern, wenn dieses Thema vom Tisch ist. Also dieses Damoklesschwert, Emerging Markets, man wird immer mehr und mehr Entwicklungsland. Aber was ist mit Afrika? Man kann dieses ganze Thema Afrika, Afrika hat ein enormes Potenzial, das sagen ja alle Investoren, aber keiner möchte in diesen Markt investieren. Man kann auch hier Stabilität und Wohlstand dann anschließend auch nach Afrika bringen oder auch nach Südamerika.
Ja.
Das ist Lateinamerika, all diese ganzen Länder, das darf man doch nicht wirklich vergessen.
Das stimmt natürlich, ich bin da völlig bei dir und man profitiert dann einfach auch wirklich von den offenen Märkten, die eben ohne Zölle laufen, aber eben auch ganz wichtig mit klaren Regeln laufen. Denn das ist auch ein weiterer Punkt, dass man hier eben nicht einfach wirklich den freien Markt ganz einfach über sich selbst erlassen würde, sondern eben doch klare Regeln schafft. Und das kann ja jeder eigentlich auch untereinander vereinbaren. Ja? Deswegen sind Abkommen da durchaus gerechtfertigt. Welches Fazit ziehen wir denn?
Ich finde es super. Es ist der Schritt in eine offene Welt, offene, liberale Welt. Es ist der richtige Schritt, die Globalisierung lässt sich nicht mehr umkehren. Man darf auch keine Angst davor haben und man muss sich einfach dem ganzen Thema stellen und auch das Beste einfach daraus machen. Man darf auch nicht nur an sich denken, man muss das Beste, was für die Gemeinschaft am besten ist, ist auch für mich mit am besten. Und deswegen interessiert mich jetzt natürlich auch deine Meinung und dann müssen wir auch darüber reden, wie kann man denn davon profitieren als Aktionär?
Richtig, also ich sehe es genauso. Klar, man kann die politische Situation in China zu Recht kritisieren. Ja, also dass es keine ganz normale Demokratie ist, sondern eher eine Diktatur ist, auch im sozialistischen Mantel, das ist keine Frage. Aber man hat hier den Kapitalismus erkannt. In den letzten 30 bis 40 Jahren hat man gesehen, dass man einfach ganz, ganz viel Wohlstand schaffen kann im Zuge eines freieren Marktes.
Ich glaube aber auch, je mehr und mehr der Wohlstand in China Einzug hält, desto mehr werden die Leute auch gebildet. Und dieses System wird sich selber auf links drehen. Das glaube ich ganz stark. Ich glaube, dass China in 50 Jahren oder 30, 40, 50 Jahren wird nicht mehr das China sein und wird mit dem nichts mehr gemein haben, was wir heute sehen in China.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Und es ist ja auch nicht das oberste Ziel, dass überall eine Demokratie herrschen, die jetzt erstmal muss. Sondern es ist ja noch viel wichtiger, dass vor allem weniger Menschen verhungern oder eben leiden an wirklich extremster Armut. Also nicht, was wir teilweise als Armut in Deutschland verstehen, sondern wirklich Armut, wo du nicht weißt, wann du morgen wie was zu essen bekommst.
Ja.
Und das ist, denke ich, das oberste Ziel. Und das hat man jetzt eben auch für die anderen Länder noch mit eröffnet. Die Freihandelszone ist ein wirklich guter Schritt für den Wohlstand auf der ganzen Welt und wird wieder viel mehr Menschen aus der Armut in den Wohlstand heben und oder eben den Wohlstand weiter anheben in den jeweiligen Regionen.
Ja.
Und das ist doch eigentlich das Allerwichtigste. Danach kann alles andere kommen.
Jetzt schieß aber mal los. Wie können wir davon profitieren?
Ja, ich würde sagen, die China-Klassiker werden natürlich den größten Hebel erfahren.
Deine China Allstars.
Tatsächlich, also Tencent, JD.com, Alibaba, natürlich auch Baidu, Meitan, Pinduoduo, Bilibili, Ikichi, wie sie alle heißen, die sind natürlich jetzt schon vor einem Riesenmarkt in China und haben jetzt noch einen viel, viel größeren Markt, wenn Indien nur reinkommt, noch einen noch viel, viel, viel größeren Markt. Also hier ist wirklich Expansionspotenzial.
Also eine Verdopplung, Verdreifachung des Absatzmarktes ist hier gegeben.
Durchaus denkbar und das relativ schnell auch, einfach jetzt eben auch ohne Zölle. Und vor allen Dingen auch JD.com und Alibaba, die natürlich auch den Handel betreiben in die jeweiligen Länder. Ich glaube, das wird ein riesen Kurs sein und die werden stark profitieren. Natürlich auch die japanischen Aktien, die du schon angesprochen hast.
Finde ich hochinteressant. Ich glaube, hier muss man sehr viel Research betreiben oder man spielt das ganze Thema natürlich wie immer mit einem ETF zum Beispiel auf Japan, Südkorea, was denkst du da?
Ja, klar, Südkorea kennen wir ja, die Big Five der großen Unternehmen von zum Beispiel Hyundai, LG und Samsung, ja, die ja jetzt schon weltweit sehr erfolgreich sind. Ob sie dann dort noch stärker wachsen, das ist eine gute Frage, inwieweit sie da, also klar, auch weniger Zölle, auch da werden die Ergebnisse besser sein, aber ob man jetzt dort den größten Hebel ansetzt, glaube ich fast nicht unbedingt, also wüsste ich jetzt nicht.
Ja. Wir haben ja letzte Woche in meiner Depotvorstellung darüber gesprochen, dass ich Unternehmen nach KGV bewerte. Und ich habe mir heute einmal das Schiller-KGV angeschaut. Das Schiller-KGV ist im Gegensatz zum KGV zeitgleich inflationsbereinigt und auch auf 10 Jahre lang geglättet. Und wenn man sich das jetzt insgesamt mal anschaut, auf die Regionen bezogen, die wir einfach im Moment jetzt haben in diesem Abkommen, dann sehen wir, dass es vielleicht auch Chancen geben könnte in Thailand, in Indonesien, aber auch in Südkorea. Hier haben wir überall diese Schiller-KGVs von unter 15 und das ist natürlich sehr interessant, wenn du ja nur das 15-fache der Gewinne oder tendenziell sogar weniger bezahlst, um an diesem Markt teilzuhaben. Aber auch hier für jeden, der sich sagt, ich möchte mich da gar nicht mit Einzelaktien beschäftigen, was ich voll und ganz verstehen kann.
Vor allem in diesen Regionen.
Ja, ist vielleicht wirklich ein ETF auf den zum Beispiel MSCI Asia sehr interessant. Wichtig ist, Japan ist hier nicht mit dabei. Also man müsste Japan nochmal anders mit abdecken, vielleicht auch hier über einen einzelnen Länder-ETF. Wichtig ist auch, du musst dich hier extremst belesen und dir deine eigene Meinung bilden und auch für dich die perfekte Mischung für dein Depot selber herausfinden. Wie würdest du das Thema denn jetzt insgesamt spielen wollen in deinem Depot?
Ja, also die Nachricht selber hat ja schon Auftrieb gegeben, auch überhaupt auf den asiatischen Märkten. Und ich glaube, ich bleibe bei den, ja, ich sag mal, bei den bisherigen Gewinnern. Also da für mich den Aufwand, jemanden zu finden, der jetzt ganz stark davon profitieren wird, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das ist auch sehr, nicht sehr valide.
Es ist auch weit weg einfach.
Und es ist wirklich weit weg. Es ist nicht greifbar. Wir haben es nicht praktisch vor uns. Und deswegen.
Die Länder arbeiten, wenn wir schlafen.
Richtig, genau. Und deswegen bin ich und bleibe ich bei Alibaba, JD.com, Tencent. Also JD.com habe ich jetzt nicht im Depot, aber wäre theoretisch noch etwas, was ich mir gern zulegen würde bei einem Einstieg. Ansonsten, klar, kann man auch hier wieder die ETFs, die du bestimmt bevorzugen würdest, oder?
Ja, ich würde es einfach spielen mit einem Emerging Markets ETF, weil da habe ich ja auch sogar noch Südamerika mit dabei und ich habe alles dabei. Durch meinen MSCI World oder All Country World habe ich ja eh auch schon die Japaner mit dabei. Also warum nicht einfach sagen, man geht hier mit dem Emerging Markets, das ist das einfachste Depot der Welt, weil du hast alles dabei. Du hast die Chinesen dabei, du hast die Inder mit dabei, du hast die ganzen Unternehmen, oder was heißt Unternehmen, die Länder, die wir gerade angesprochen haben, Indonesien, Thailand, aber auch Korea sind mit dabei bei Emerging Markets und MSCI World. Warum? Ja, einfach, wenn es auch kompliziert geht, muss man hier ja fragen.
Das Freihandelsabkommen, ist das ein Grund für dich, weiter in die Richtung zu investieren?
Ja, aber tendenziell doch eher mehr über ETFs.
Okay, also eher auf dem passiven Part, dass man dann jetzt nicht zu viel Risiko eingeht, aber ein kleiner Punkt am Rande, was mir direkt eingefallen ist, als ich hörte, dass Australien und Neuseeland dabei sind.
Ja.
Du hast ein Startup, was aus der Region kommt und vielleicht da sogar richtig durch die Decke gehen könnte mit First Graphene.
Ach ja, stimmt. Ja. Ich bin mit 3.500 Aktien mit dabei.
Ja.
Hochrisikoreiche Spekulation.
Aber du hast so eine Spaßposition, die für dich mal aufgemacht, weil du sagst, dass die Geschichte gefällt dir halt.
Es ist ein super spannendes Thema, wo das hingeht. Aber das ist jetzt definitiv nicht Teil von diesem Podcast.
Nein.
Passen wir zusammen. Tolles Abkommen, tolle Chance für die Welt, tolle Chance auch jetzt für die USA, nochmal auf die globale Welt wieder zuzugehen. Man hat Joe Biden hier einfach auch die Tür mit geöffnet.
Und die Chance, genau, für Joe Biden, sich jetzt zu profitieren, dass man weltweit viele Abkommen wieder schließt, dass man auch, Umwelt damit reinbringt, das Ganze, weil das ist ja jetzt hier zu kurz gekommen in diesem Freihandelsabkommen, dass man Umwelt und soziale Themen sind da eben leider noch nicht ganz so weit fortgeschritten.
Ja.
Aber für Joe Biden eine super Chance, auch weltweit wieder Deals zu schließen, also wirklich nachhaltige und wichtige Deals für die Weltwirtschaft, um hier wieder eine neue Etage zu erreichen.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.